Yeah, erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Haben wir eigentlich die Folge jetzt in dem Moment schon angefangen? Ja, ne? Haben wir, glaube ich, ne? Deswegen begrüße ich auch jetzt von mir und von allen ganz herzlich zum Rap-Stammtisch, Folge 37. Und sind natürlich wieder zu dritt da, aber ihr habt es wahrscheinlich im Folgentitel schon gelesen. Wir haben einen fantastischen Gast diesmal. Ich begrüße dich, Till Wilhelm. Hallo.
Moin, moin. Servus.
Grüß dich. Herzlich willkommen beim Stammtisch.
Grüßt euch erstmal.
Ja, schön, dass du hier bist. Ich habe mir keine Eingangsfrage überlegt, deswegen.
Du hast vorhin noch mein Twitter durchforstet, oder?
Ja, habe ich ein bisschen durchgeguckt, was du gerade noch so geschrieben hattest.
Ist dir aber nichts Spannendes aufgefallen, womit du jetzt so reinstarten kannst?
Ach, naja, nicht mehr. Nee, es war auch vorbereitet, dass David eher Fragen stellt, deswegen. Ich habe einfach nochmal geguckt, was du in letzter Zeit so gemacht hast, ohne mir bestimmten Fragen was aufzulegen. Aber ich hatte die meisten Sachen, die du gepostet hast, sowieso schon geliked davor, habe ich auch gemerkt. Deswegen.
Das ehrt mich natürlich.
Ja, ja. Ich fand, ja, den, aber ich will jetzt nicht deine Tweets vorlesen. Aber mich hat es gefreut, dass du nochmal das Notorious Haft-Album nochmal erwähnt hast, das man ja, glaube ich, gar nicht mehr finden kann.
So richtig. Nee, tatsächlich, also es gibt auf YouTube, glaube ich, so eine Playlist, wo die auch in der richtigen Reihenfolge drin sind, aber ich habe natürlich noch von damals vom Free-Download die MP3-Dateien, ja, und bin da Samstag aufgestanden, dachte, ich brauche das jetzt und habe mir die in iTunes geladen, und damit ich sie auf dem Handy habe und das dann 3-4 Mal gehört am Samstag.
Hast du einen Favorite-Track da drauf?
Ich finde den Glänzen-Remix von Hade richtig krass und Hassschmerz auf jeden Fall.
Ah ja, okay. Müsste ich nochmal, habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, ich habe es halt auch nicht letzten Samstag gehört, aber ja. Ich weiß noch, dass ich den Talky Talk von Dunkle Träume fand ich ultra krass.
Ja, genau. Talky Talk hat ja, glaube ich, auch Hassschmerz gemacht, wenn ich jetzt nicht ganz falsch
liege. Kann sein, dass mehr drauf ist, ja. Top.
Ich habe eine Idee, was ich noch vorlesen kann, um dich auch hier im Podcast zu begrüßen. Und zwar ein Tweet, der noch keine 24 Stunden alt ist, wo du geschrieben hast: Grüße an die Person, die gestern bei Konzert aus der ersten Reihe geschrien hat, dass sie meine Artikel liebt.
Das fand ich auch cute. Ich habe am Samstag meinen einzigen Fan getroffen.
Geil. Auf welchem Konzert war das?
Zugezogen maskulin im Huxleys, und das war auch so fast ausverkauft, also brüllend voll, die ganze Zeit gemoscht, und ich habe da eben für ZM Stories und Fotos gemacht, also das so den Abend über begleitet, und das heißt, ich bin so 700 Mal durch den Bühnengraben gerannt, immer auf der Suche nach dem nächsten Foto, nach der nächsten Story, und irgendwann, da war es schon 2/3 vorbei, schreit eine verschwitzte junge Frau aus der ersten Reihe: Ich liebe alle deine Artikel! Nice. Das war ein guter Moment. Das hat mir nochmal viel gegeben in dieser Stresssituation.
Hört sich nach einem sehr guten Gefühl an, ja. Damit erklärt sich vielleicht auch schon so ein bisschen, warum du hier bist. Warum wir dich eingeladen haben, aber
weil ich getweetet habe, dass ich in einen Podcast eingeladen werden will.
Auch das. Der Tweet ist mir entfallen.
Mir nicht zum Glück.
Okay, danke.
Ja, du bist natürlich nicht nur hier, weil du auf Tweets nach Podcast-Gelegenheiten suchst, sondern weil du ja was sagst du zu der Bezeichnung Rap-Journalist, Hip-Hop-Journalist?
Musik-Journalist.
Ja, das finde ich auch das einzig Akzeptable. Alles andere ist wirklich ein Sumpf, der da eigentlich beschrieben wird, weil du als Musik-Journalist tätig bist und natürlich auch als Fotograf, wie du gerade schon beschrieben hast.
Ich sag oft sowas wie Musik-Journalismus im Hip-Hop-Kontext.
Ja, das klingt auch so ein bisschen akademisch, dass man auch mal einen Artikel für die Zeit schreiben kann. Das klingt gut.
Also ist das quasi so der Upstep, wie man jetzt irgendwie alle so nicht gut gelesenen Berufe einfach noch irgendwie so Facility Management nennt? Ist das dann freier Journalismus im Hip-Hop-Kontext anstatt Hip-Hop-Journalist?
Nee, ich glaube, das hat schon, du machst es jetzt nur als Spaßfrage, aber ich nehme das sehr ernst, weil ich mir da sehr viel Gedanken drüber mache. Und ich glaube, ich habe schon so gedanklich andere Ansätze als die Leute, die sich eher Rap-Journalist nennen. Also es ist zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich mich mit Rap-Alben auseinandersetze, ich im Gegensatz zu vielen Rap-Medien oder vielen Leuten, die da aktiv sind, immer sehr wenig für dieses ganze Subkultur-Ding interessiere. Also es interessiert mich wenig, ob das jetzt ein Two-Step-Beat ist und wer als erstes in Deutschland auf Two-Step-Beats gerappt hat und so Kram. Ne? Es find ich sind gut. Eher andere Aspekte, die mich dann begeistern an einem Album und über die ich dann mit den Leuten spreche.
Und könnte man das dann eher so als was ist das für eine Facette, die dich dann mehr dann begeistert oder wo du dann mehr drüber schreibst, was dann quasi sich mehr unter Musikjournalismus zusammenfassen lässt?
Naja, eine popkulturelle. Mhm. Also, das ist so ein bisschen die Unterscheidung, die ich vielleicht machen würde. Also, dass dieser Subkulturjournalismus sich sehr mit einem eingeengten Kulturverständnis von einer Hip-Hop-Kultur beschäftigt und ich eben eher versuche, dann quasi die Rap-Alben und so weiter als popkulturell zu betrachten, zu schauen, welche Konzepte finden sich darin wieder, die an anderer Stelle in der Popkultur aufploppen, wobei Popkultur ja auch irgendwie ein schwammiger Begriff ist, aber das kann was sein wie verhandelt dieser Rapper seine Geschlechteridentität oder auch sowas wie, welche logischen Schritte geht ein Rapper oder welche Bewegung macht er in seiner Musik? Beim Danger Dan Album habe ich zum Beispiel im Text sehr viel drüber geschrieben, über so eine dialektische Bewegung, die es in der Erzählweise der Songs gibt, quasi.
Mhm. Geil, Metaebenen.
Ja.
Lieben wir. Also ich.
Ja, und aber auch einfach, ich finde, viel Liebe zum Detail. Also auch, was du gerade beschrieben hast, ist halt auch, also ein genaueres Hingucken und was du so als quasi Leute, die sich dann eher als Rap-Journalisten oder im extremsten Fall Deutsch-Rap-Journalisten verstehen, da dann eher genau diese Kategorisierungen vornehmen, die du beschrieben hast, halt so, man guckt ein bisschen darauf, wie der Kontext in der Szene ist. Aber auch dieses Detailverliebte ist safe ein Ding, was mir aufgefallen ist, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, neben all deiner journalistischen Tätigkeit für verschiedene Medien, dass du auch seit ein paar Monaten ein Newsletter rausbringst.
Seit Juni. Halbwissen.
Ja, exakt. Und ich habe mich in die 7. Ausgabe vorhin nochmal reingelesen, nachdem ich sie einmal schon gelesen hatte. Die trägt den Titel True Crime Hadamar. Und da machst du halt auch so eine, also es ist halt im Endeffekt, gehst du von einer einzelnen Line auf einem Chelo und Abdi-Song aus und unternimmst von da aus die gesamte Reise sozusagen, die du in diesem Newsletter-Beitrag machst und erforscht quasi die Wurzeln, auf was sie da referieren. Und ja, das war ein super, super Beispiel für so diesen detailverliebten Ansatz, der halt auch ein Thema erkundet, was halt auch kein hektischen Klickwert ist oder eine spannende Schlagzeile im Endeffekt, sondern halt eher tieferen Kontext noch darunter sucht und eben weit über klassische Strukturen rausgeht, wo man jetzt so Musik sonst einordnen würde oder erforschen würde.
Danke. Mir ist auch noch eingefallen, was ich mir auch immer denke zu meiner Arbeit, dass ich eben versuche, möglichst wenig über die Personen zu schreiben, wenn es Sinn macht. Also es interessiert mich nicht, mir von einem Rap-Newcomer seinen Alltag in seinem Viertel zeigen zu lassen und damit dem rumzulaufen und mir das so erklären zu lassen, wo sie rumhängen, sondern das ist so ein bisschen, ich hatte im Dezember letzten Jahr, glaube ich, war das ein Interview mit 3plus, wo es eben eigentlich um so Online-Streitkultur ging und da hat er den schönen Satz gesagt, lass uns nicht über Personen sprechen, sondern über Ideen. Und ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen.
Mhm. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen kurz zu der Musik kommen, mit der wir vorhin schon eingestiegen sind, nämlich Ilhan 44 und die neu erschienene EP mit dem Namen
110.
Ah, so einfach kann es sein.
Yes. Ich weiß nicht, habt ihr Ilhan vorher schon auf dem Schirm gehabt?
Ich kenne ihn von Twitter.
Ja, es ist so ein bisschen, alle, also vielen Leuten, denen ich folge, schreiben oder posten was von ihm und ich glaube, das hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum das so ist, weil er eben ja auch von, ist der von Skinny PR-mäßig begleitet wird, deswegen kriegt man es dann vielleicht dann doch
in unserer Bubble. Ich hatte, glaube ich, das erste, was ich von ihm gehört habe, war dieser Track Styx, der jetzt auch als Outro auf diesem Tape drauf ist oder auf der EP, den habe ich mir in die Playlist gepackt und paar Wochen lang relativ häufig gehört, bis mir irgendwann so aufgefallen ist, wie nah das für mich an Kimo ist, aber in nicht so krass. Und dann habe ich ihn irgendwann wieder aus der Playlist gekickt, weil es mir dann auf den Sack gegangen ist, wenn der angegangen ist.
Gut, aber ja.
Also, no hate. Ich fand nur jetzt auch nochmal bei den Tracks, die jetzt in der Playlist waren und bei dieser EP, das ist irgendwie cool. Und das ist eine krasse EP oder auch eine krasse Weiterentwicklung für ihn auf jeden Fall. Es war mir dann nur an vielen Stellen, dachte ich so, okay, es ist schon krass, was für einen Einfluss auch einfach dieser Frankie und Kimo Sound jetzt hat. Ja. Dass also Leute, denen das gefällt, also dass viele Leute auch genau in die Richtung gehen. Und das ist ja nicht nur Ilhan, das sind ja viele andere Newcomer auch.
Total, kann ich nur unterstreichen. Habe ich genauso nämlich bei Schwarz auch das Gefühl gehabt, gerade, ich glaube, Ende zweiter Part, wo er nochmal so ein bisschen aufzählt, ich bin das und das, ne? Und ich glaube, er endet den Part mit, ich bin Angst. Da bin ich so einfach bei diesem Siedlungsinterlude. Genau, ne? Da bin ich voll bei Kimo einfach auch gewesen. Was halt auch einfach geile Flows sind, so. Also.
Ja.
Finde ich nachvollziehbar, dass man.
Also, es ist mir noch so ein bisschen zu nah dran für meinen Geschmack. Ich freue mich drauf, wenn er mehr released und, mehr daran arbeitet und vielleicht noch mehr zu einem eigenen Sound findet. Keine Ahnung. Ich hoffe, er ist darüber jetzt nicht sauer. Aber er hört es bestimmt eh nicht.
Möglich.
Wenn wir dann rausfinden, wenn wir Feedback in den Direct Messages haben, im besten Fall. Aber ey, by the way, ne, wenn ihr sagt so, ja, ihr kennt Ilhan von Twitter oder da zum ersten Mal gesehen, war safe das gleiche bei mir. Ich glaube, Till, du hast den Song draufgepackt, Peach Don't Kill My Vibe von Abu Harry. Und einfach nur, weil auf Twitter so gefühlt die halbe Bubble, die irgendwas mit Musik zu tun hat, diesen Song geteilt hat. Allein deswegen bin ich über ihn gestolpert. Und es war irgendwie auch, ich glaube, der erste, den er rausgehauen hat, zumindest unter diesem Künstlernamen.
Also Abu Harry ist schon seit Jahren eine gottverdammte Twitter-Legende. Und ich kenne ihn auch schon seit 3-4 Jahren persönlich. Und das ist sein erster Song, den er rausgebracht hat.
Ja.
Und ja, es ist halt noch so relativ simpel, das ist aber super catchy. Und ich finde ja seine Tweets eh mega witzig und ihn als Typen cool. Und deswegen gibt mir das auch was und wie er schreibt auf jeden Fall. Und freue mich da auch drauf, noch mehr quasi Facetten davon kennenzulernen jetzt in Zukunft.
Ja, voll. Und so Ohrwurm-Hook hat auf jeden Fall schon im ersten Song relativ gut geklappt. Deswegen, das sind Ansätze, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen, denke ich.
Ich war super überrascht, wie clean seine Stimme klingt und wie er so singt quasi. Weil als ich davon gehört habe, dass er Musik macht und jetzt bald mal was rausbringt, hatte ich die ganze Zeit im Kopf, dass er so wie Tony D rumschreit.
Ja, auch eine gewisse Portion Hass mit drin, ja.
Aber er meinte, er hat auf jeden Fall noch Songs auf Lager, wo es ein bisschen mehr in die Richtung geht.
Nice.
War die Line bei ihm, dass er durch die Hood läuft wie Boogie?
Nee, das war auf dem Ilhan-Album. Das hat mich auch richtig verwirrt. Ich glaube, das war vielleicht sogar auf Kripos Hassen, diesen Trick. Ja, ich weiß nicht. Kann man nur hoffen, dass es vor den letzten Auseinandersetzungen mit Boogie entstanden ist. Keine Ahnung, kein cooler Vergleich, einfach so unabhängig davon, was Boogie gerade macht. Naja.
Ja, und Boogie ja jetzt auch nicht erst seit den letzten Auseinandersetzungen komplett
safe.
Matschiger Fascho.
Kann man nur sagen, Fakt.
Ich finde es voll schön, dass du hier straighte Ansagen raushaust. Das habe ich in letzter Zeit bei mir ein bisschen vermisst, finde ich.
Boogie hat letztens eine Instagram-Story gepostet, wo er mit seinem Sohn, nehme ich mal an, in so einem Burgerladen sitzt. Der Burgerladen heißt Haifa 1948. 1948 wie der Krieg um die Gründung Israels in 1948. Und hat diesen Burgerladen verlinkt und meinte so, hier gibt's die besten Burger. Und dann bin ich auf einen Account gegangen und der ist so 4 Leuten gefolgt, dieser Burgerladen. 3 davon waren so Business-Sachen. Eins der Besitzer vom Burgerladen, der straight up so Hamas-Videos hochlädt auf Instagram. Kleiner, cooler Fun-Fact.
Wow. Aber mit so Recherchen bist du dann doch eigentlich dann doch wieder sehr nah dran an so richtigem Hip-Hop-Journalismus à la Rap.de und Hip-Hop.de, oder?
Ja, aber nur wenn es was gibt, wo ich sehr wütend werden kann.
Ja. Auch nur Spaß.
Hat nur einen Joke gemacht.
ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht lang genug über deinen sehr, sehr guten Blog gesprochen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde auch da die ganzen Texte fantastisch. Ich habe auch schon natürlich seit Ewigkeiten reingefollowt. Sogar mit E-Mail-Adresse, die ja heftig umworben wird auf der Seite. Ich fand den Friendzone jetzt, den du geschrieben hast, mit so ein bisschen, mich ein bisschen auseinandergesetzt hast, wie viel Kritik kann man sich im Endeffekt überhaupt noch erlauben oder erlaubt man sich selber noch, weil man irgendwie eine innere Schranke hast? Und du schreibst ja im Endeffekt für mehr faire Kritik, gerade wenn man die Leute gut kennt. Ich wollte dich fragen, wann hast du zum letzten Mal genau das gemacht, wo du wirklich so eine kritische Rezension irgendwie geschrieben hast, die dir vielleicht auch ein bisschen schwierig gefallen ist, aus genannten Gründen?
Das Problem ist, dass ich sehr wenig Rezensionen schreibe. Mhm. Deswegen sind es dann meistens eher, wenn es was Kritisches gibt wirklich, dann sind es eher in den Longreads dann einzelne Passagen. Dieser Text war auch für mich so ein bisschen mantrahaft, dass ich so mir dachte, oder so für eine Zukunft, weil ich viel darüber nachgedacht habe in den letzten Wochen, so, wie wäre das denn, wenn ich jetzt quasi zum Beispiel Chefredakteur irgendwo wäre? Wie würde ich mich da verhalten? Wie würde ich Texte schreiben, wenn ich quasi auch eine Verantwortung spüre, nicht nur über Themen zu schreiben, die mir eh sehr gefallen? Ne? Und so ist dieser Text ein bisschen entstanden, dass es quasi auch so ein Zukunftsding ist. Ich bin in den letzten Monaten aber, glaube ich, auch mehr dahin gekommen zu sagen, ich schreibe jetzt einen kritischen Text, auch wenn ich mit den Leuten cool bin eigentlich. Zum Beispiel, das ging jetzt nicht ganz gegen die beiden, aber dieser gefährliches Halbwissen-Text über die Line von Audio 88 und Yesen, soziale Coolness hieß der Text, wo ich eben diesen Zusammenhang zwischen sozialer Kälte und Coolness und diesem ironisch Distanziertem ein bisschen untersuche. Aber klar, man traut sich dann doch nicht immer. Und es ist dann schon, oder es war in der Vergangenheit häufiger so, dass ich dann einfach gesagt habe, so ja, lass lieber nichts zu dem Album machen, passt schon, mein Lieber. Aber das liegt ja auch daran, dass ich ja in meiner aktuellen Position als so Freelancer für 17 verschiedene Medien auch die große Freiheit habe, mir genau die Themen rauszupicken, die ich machen will.
Also siehst du das positiv, weil ich glaube ja, viele, die es vielleicht auch unabhängig vom Kulturjournalismus irgendwie arbeiten, haben ja auch nicht unbedingt immer die Freiheit, sich auch alles aussuchen zu dürfen oder kriegen halt auch mal einen Text aufgedrückt, der sagen, naja, komm, ich mach das jetzt halt irgendwie für das Money oder was weiß ich.
Ja, das ist dann eher bei Aufträgen, wo dann am Ende nicht mein Name drunter steht.
Okay, gut. Fantastisch. Ja, das ist natürlich eine gute Zwischenlösung.
Ja, bei mir ist das auf jeden Fall voll ähnlich, was du gesagt hast. Erstens so wenig Rezension und bei mir ist ja zumindest so, dass ich mir zumeist auch sehr aussuchen kann, worüber ich schreibe. Es gibt zumindest keine direkt vorgesetzte Person, die mir gerade irgendwas aufdrückt. Und dann ist es halt auch so, man hat halt gefühlt 1000 Themen, die Bericht erstattet werden möchten und davon sind halt 10 vielleicht auch interessant. Und im Zweifelsfall treffe ich auch meistens die Entscheidung und schreibe halt über Sachen, die ich persönlich gut finde oder die ich auch positiv rezensiere, als dass ich mir noch die die eklige Aufgabe mache, halt irgendwie mich mit etwas auseinanderzusetzen, was ich halt wirklich nicht gut finde, nur um dann zu schreiben.
Auch das ist Mental Self-Care.
Ja, safe.
Genau, darum ging es ja auch so ein bisschen in meinem letzten Text auf dem Gefährliches Halbwissen, dass ich eben auch nicht finde, man sollte Verrisse schreiben, nur um irgendwie zu polarisieren, einen Verriss geschrieben zu haben. Weil ich irgendwie, also auch im letzten halben Jahr öfters Verrisse gelesen habe, Grüße an laut.de, bei denen ich dachte am Ende so, ja, ihr habt recht, dass das ein beschissenes Album ist, aber ihr habt absolut nicht verstanden, wieso.
Auch eine gute Kritik der Kritik.
Ja.
Aber keine Ahnung, die paar Sachen, wo ich Dinger irgendwie verrissen habe oder so, es kann halt auch sehr viel Spaß machen, wenn man gerade, sag ich mal, die Kapazitäten und auch die mentalen Kapazitäten vielleicht hat und das Thema nicht absolut eklig ist und man dann halt nicht sich mit einer Bubble wie von MC Boogie und Belasch auseinandersetzen muss oder so, weil das wird meistens eklig, aber wenn es halt auf musikalischer Ebene ist, kann es halt auch Fun machen, natürlich jemanden zu verreißen, keine Frage.
Ja, aber genau das meine ich ja auch, es gibt halt auch Leute, die leben einfach dafür, also die ziehen da die ganze Lebensenergie raus, so Verrisse zu schreiben und man merkt, es macht denen super viel Spaß, wo ich dann oft so denke, so, yo, aber habt ihr auch mal über die Musik nachgedacht und welcher Mechanismus eigentlich darin dazu führt, dass es nicht gut ist und nicht, ja, schreib jetzt noch einen Verriss, weil es gibt dir irgendwie nichts.
Ja.
Würde das dann bedeuten, dass man quasi auch dann sowas mitgibt von wegen, so hätte ich es mir anders gewünscht oder so könnte ich die Kunst dann besser konsumieren?
Nee. Ist ja immer noch, also ist ja keine Pädagogikschulung. Ja. Aber ich finde schon, dass wenn man einen ernsthaften Verriss schreiben will, dann sollte man sich schon sehr genau reindenken in das Album, das vorliegt und schauen, wo sind denn die Schwachstellen genau? Und und vielleicht auch versuchen zu verstehen, was wurde denn im Produktionsprozess versucht zu erschaffen oder zu machen und wieso schlägt das fehl, woran liegt, dass es fehlschlägt. Dass man halt wirklich, ich finde, wenn man was auseinander nimmt, dann muss man schon auch sich sehr bewusst darüber sein, was man kritisiert. Weil es ist natürlich, selbst wenn es das hundertste, millionste Platin-Album von irgendjemandem ist, ist es immer noch jemand, der mit seiner Kunst an die Öffentlichkeit geht und, das hat Tua mal in einem Interview gesagt, im Endeffekt immer mutiger ist als der, der es verreist. Und wenn du dich dann quasi da quasi auf eine Ebene stellst und dem Kontra gibst, dann solltest du verstanden haben, worüber du sprichst.
Ja. Genau, ich finde da auch die Komponente auch irgendwie wichtig, dass halt eben, selbst wenn manche Musik heute vielleicht schneller produziert wird als vielleicht früher, trotzdem, gerade wenn es halt eben um einen Albumkontext geht oder einen EP-Kontext, dass da einfach auch super viel Arbeit dahinter steckt, die eben um Längen, um eine Rezension, auch um eine gut reingedachte Rezension hinausgeht.
Klar. Ich habe manchmal fast eher das Problem, dass ich mich dann zu sehr reindenke. Ich hatte es jetzt schon öfters in diesem Jahr, dass ich so in Interviews, so pro Interview dreimal den Satz gehört habe, so, ja, so genau habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht, aber so wie du das sagst, stimmt das, also kann ich das schon auch so sehen.
Wird's doch wieder kleiner Pädagogik-Workshop.
Ja, gar nicht so sehr. Ich habe dann den Leuten immer gesagt, dann sollen sie mich das nächste Mal mit Pressetext beauftragen.
Weiß nicht genau, wie geil das vielleicht auch manche KünstlerInnen finden würden, wenn man quasi sagt, so, ich erkläre dir jetzt die Tiefe deines Werks.
Die fanden es alle sehr gut, dass ich das gemacht habe bisher.
Ja?
Aber es waren auch liebe, nette Menschen.
Das hilft, ja.
Gute Voraussetzung.
Okay, wollen wir nochmal in den Block Musik reinstarten, weil ich finde, wir haben noch viel zu gute Sachen auf der Liste, um nicht darüber zu sprechen. Ich will eigentlich vor allem über einen reden, Leo, den du raufgepackt hast, und zwar, oh Gott. Was heißt denn, oh Gott?
Ich habe einen drauf gemacht, wo ich wirklich länger drüber reden will, die anderen sind eigentlich eher so, ich kann eine Sache dazu sagen, deswegen, oh Gott. Aber ich freue mich, dass dir irgendwas von mir sehr gut gefallen hat.
In Deep Dive reinsteigen, aber Immer Sommer von Tropical Limited ist ein legitter Hit, der mir nochmal richtig in den Kopf gerufen hat, dass ich es schon wieder hasse, dass es einfach draußen kalt wird. Und ich war letztes Wochenende in Leipzig und es war Top-Wetter am Samstag und Sonntag, größtenteils draußen bei gefühlt 20 Grad. Es war fast wie ein echter Sommer und es war ultra geil. Und es wird jetzt wahrscheinlich vorbeigehen. Und dieser Hit wird mich vielleicht noch ein bisschen daraus retten.
Ja, genau. Das war tatsächlich auch so ein bisschen nochmal meine Intention. Der Song ist auch schon länger draußen als jetzt irgendwie ein, zwei Wochen. Von Tropical Limit und Future Bay, wo ich gerne auch nochmal an dieser Stelle sagen möchte, dass ich mir sicher bin, dass diese Band und auch sie irgendwie einfach noch sehr, sehr viel sehr gute Musik rausbringen werden, weil es in letzter Zeit einfach super viele richtig gute Sachen rausgekommen, die ich hier auch immer wieder erwähnt habe. Aber sie sind jetzt irgendwie gefühlt auch eigentlich noch nicht so groß, sage ich jetzt mal, und würden sich, glaube ich, auch wünschen, dass sie ein bisschen bekannter werden, was sie auch meiner Meinung nach absolut verdient hätten. Deswegen an alle Hörerinnen von uns, hört da auf jeden Fall mal rein. Ihr könnt jetzt noch bei etwas relativ Kleinem dabei sein und dann nachher wie so ein richtiger Meme-Hipster aus dem Jahr 2013 sagen, ich war von Anfang an dabei. weil das wird passieren, meiner Meinung nach. Genau, und immer Sommer, halt eben absoluter Kracher-Track.
Der hat mich auf jeden Fall nochmal gecatcht, auch so ein bisschen. Ich hatte so Tropical Limited ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hatte sehr viel gehört von denen, den Song Schatzkiste mit Ali Wales, aka Young Meyerlack. Das war so 2017, 18 oder so.
Oh, das ist, okay, du bist nochmal vor mir drin.
Und dann hatte ich so ein bisschen aus den Augen verloren, aber der hat mir jetzt auch sehr gut gefallen. Den habe ich jetzt auch die Woche noch öfters gehört.
Hattest du auch, ich frage dich immer mal, hattest du auch den davor mit Future Bay Pulse 1000 schon gehört?
Nein.
Aber musst du auf jeden Fall mal noch machen, weil der ist, das ist für mich auch Welthit des Jahres. immer Sommer eher so für jetzt ein sehr guter Moment aufgegriffen, aber auch komplett geil.
Ich fand einen Song überkrass, den David reingemacht hat, den ich natürlich auch schon vorher gehört habe, bevor ich in die Playlist geschaut habe, aber und zwar Big Gas von Nali und Samon Kawamura.
Oh ja.
Das ist Wahnsinn. Mir ist da letzten Freitag Freitag davor die Pressemail reingeflattert und ich habe mich erstmal so eine halbe Stunde nicht mehr eingekriegt und den auf Loop gehört, weil ich das so geil fand, dass was eine Combo irgendwie. Samon Kawamura, der nochmal sagt, so, yo, ich mache jetzt ein ganzes Album mit Nali, einem Newcomer aus Berlin. Und dann dieser Song, wie der Beat eben, dieses Griselda Alchemist-Ding, eben nicht 1:1, aber irgendwie ins Deutsche holt oder also auf dem gleichen qualitativen Level ist, wie die besseren Stücke von denen auf jeden Fall. und Video auch mega cool. Nali hat mich da drauf gecatcht. Gute Flows. Krasses Ding.
Ja, das Video hat auch also diesen Vibe auf jeden Fall nochmal richtig gut mit verstärkt. Und yo, also die ganze Combo hat für mich halt so richtig gut funktioniert. Ich habe ihn, er hat ja davor, also irgendwann wahrscheinlich letztes Jahr, eine EP rausgebracht. Und das war halt eher so New Wave Style und versucht mit moderneren Elementen.
Das war auch mit MOTB, oder?
Genau, MOTB hat es produziert, genau das ganze Ding. Stimmt. Und das war auch nice und Nali hat davor halt auch schon so verschiedenes Zeug gemacht, aber mit dem Song ist so ganz klar für mich so diese Ecke Boom Bap mit diesen mystischen Sounds noch dazu. Das funktioniert für mich am allerbesten, was er irgendwie mit seiner Stimme auch begleiten kann.
Und das war für mich wirklich auch, diesen Song zu hören, war für mich wirklich so ein bisschen ein Gefühl von diesen ganzen Alchemist-Projekten, die der in den letzten 2 Jahren jetzt gemacht hat. Also dieses mit Arm & Hammer, mit Freddie Gibbs, Alfredo. Immer wieder tut er sich eben mit Rappern zusammen, denen er so ein maßgeschneidertes Soundbild gibt, das trotzdem immer sein Soundbild ist. Und treibt die damit zur absoluten Höchstleistung. Also auch mit Boldy James, diese 2 Alben sind Wahnsinn und besser als alles, was Boldy James jemals ohne Alchemist gemacht hat.
Ich glaube, ich hab ihn so als Verstärker für Leute, die dann drüber rappen auf seine Instrumentale, so richtig lieben gelernt mit den Sachen, die er mit Action Bronson zusammen gemacht hat. Das war dann ja oftmals auch noch mit Kamera so ein bisschen begleitet, so der Prozess.
Ja.
Unfassbar. Sehr sympathischer Typ, der übrigens in 20 Tagen, irgendwie so Ende Oktober, in Berlin in der Panke sein wird.
Und am Freitag nochmal eine neue EP rausbringt. Davon habe ich nämlich auch einen Song in die Playlist getan heute noch. Aha. Den mit Mavi, Miracle Baby, den ich super Alchemist Beat. Mavi ist auch aus diesem New Yorker Kreis um Slums-Kollektiv, Maxo, Mike, Ade Hakim und so weiter, die vielen Leuten bekannter geworden sind durch das letzte Earl Sweatshirt-Album. Mhm. Da kommt die Kette her. Und das ist die erste Single von dieser EP oder die einzige Single von dieser EP, die er am Freitag rausbringt, This Thing of Ours Nummer 2. Den Song mochte ich jetzt sehr, weil Mavi irgendwie seine Stimme sehr gut einsetzt und so fast weinend schreit teilweise, oder es steigert sich so immer mehr rein und er klingt sehr emotional, und das ist eh was mich irgendwie in den letzten Monaten immer abholt, wenn Rapper nicht so cool performen, sondern so eine bestimmte Emotion auch krass in der Stimmlage mitbringen.
Ja, Mann. Da bin ich vollkommen bei dir. Es geht doch irgendwie immer ums Gefühl. So, fand ich auch damals schon, das war ein sehr cooler Moment im Podcast, David, als du auch gesagt hast, ganz oft geht's auch einfach nur darum, welches Gefühl es bei dir auslöst. So, bei dir selber. Und dann kann es auch erstmal fast schon egal sein, warum es irgendwie ausgelöst wird. Aber klar, gerade so Stimmeinsatz, Betonung, wenn du da irgendwie, wenn sich da viel übertragen kann. Ja. Hast du da ein Beispiel? Und welche Emotion da so krass rübergekommen ist?
Zum Beispiel, da ist nicht ganz so emotional, aber dieser Song Tension in the Room, den ich auch hinzugefügt habe von Lean Van Damme, der so einen ganz verwaschenen Beat hat und er da eigentlich auch so ein bisschen Offbeat rappt. Und er ist so er macht so dieses Flüsterschreien, finde ich, so ein bisschen, als würde er dich mit dem Messer bedrohen, während die Polizei 2 Meter weiter steht.
Geiles Bild, ja, Mann.
Und so ein bisschen so, du bist jetzt ganz ruhig, ja. Du rückst jetzt das Geld raus, ohne dass die was sehen, ja.
Ja, aber der ist, genau deswegen ist mir der auch besonders krass aufgefallen, diesen Lean Van Damme Song. Genau.
Ja,
ich möchte auch noch hinweisen, dass alle Songs, das kann man ja auch mal sagen, alle auf der Rap-Stammtisch Playlist sind. Die könnt ihr auch mal reinfollowen und dann alles anhören.
Ja, wichtiger Hinweis. Aber als ich drüber gestolpert bin, ich war auch erstmal, also kannte den Namen natürlich überhaupt nicht, Song angehört, die gewisse Grundskepsis gehabt und dann auf jeden Fall überzeugt wurden. Dann habe ich auf Spotify-Profil geklickt und er hat, ich glaube, 37 monatliche HörerInnen gehabt. Wieso hast du ihn schon auf dem Schirm? Wieso geht es so schnell?
Ich folge so, ihr habt letztes Mal schon über Injury Reserve gesprochen. Den folge ich natürlich allen auf Instagram. Und Richie with a T, der Rapper von Injury Reserve, der eine, hatte das in seiner Story. Aber auch nicht so auf Spotify verlinkt, sondern so ein Screenshot vom YouTube-Video, so groß reingezoomt, dass man auch so ein bisschen raten musste, was der Name war. Und dann bin ich da so draufgegangen, es hatte so 250 Aufrufe oder so. Und das habe ich komplett geschoben.
Das ist noch richtiges Graben.
Hammer.
Shoutout an Richie with the T. Generell Shoutout an Injury Reserve. Danke fürs Teilen von meinem Post. Ich hoffe, sie hören das.
Wäre stark.
Welcher Song auch noch auf der Playlist gelandet ist und welcher, glaube ich, 3, 4, 5 verschiedene Stimmungen und Emotionen auch total einfängt, ist der neue Song von Berkan, Dreck.
Ja.
Das mich wieder vollkommen abholt, was ich einfach unendlich liebe. Und keine Ahnung, so von Zurückgezogenheit, Isolation, es ist mir alles zu viel, über ich bin aber eigentlich der Allergeilste und fühle mich frischer denn je. So, es verpackt ja das irgendwie alles in diesen unglaublich kurzen Song.
Und der ist ja auch von der Songstruktur her überhaupt nicht in einfaches Schema zu fassen, finde ich. Also die Parts sind so unterschiedlich, auch so unterschiedlich ausproduziert, und trotzdem fühlt es sich so super schlüssig, also so super abgeschlossen an, was mich irgendwie nochmal krasser beeindruckt hat als zum Beispiel viele Songs auf seinem letzten Album Drama, weil ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ein Song, da macht er wirklich was anders und er macht es extrem gut und also hat was ausprobiert und hat es aber zu Ende gemacht.
Ja, auch teilweise noch mal ein bisschen abstrakter, also auch da so ein paar Zeilen, die ich beim zweiten Hören irgendwie noch mal so ein bisschen nachhören muss, wenn er dann irgendwie so auch singt, dieses Baby, sei mein Spodiodidopelicious Angel. So, worüber redest du? Aber ich verstehe, glaube ich, was du meinst.
Outcast. Er sagt ja vorher irgendwie steig in meinen Wagen und wir hören Outcast. Mhm. Ja. Und es gibt von Outcast eben Spodiodidopelicious ist ein Song.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ey, so lerne ich doch wieder gleich was.
Und er sagt, du bist mein Spodiodidopelicious Angel.
Ich find's geil, wie er da wieder so reingeht. Ich fand bei dem Song am besten, dass er die Zeile, das ist Arganöl, kein 3 in 1. Das hat mich abgeholt. Ich sag's, wie es ist.
Damit habe ich es auch sofort retweetet.
Tipptopp. Ja, können wir ja eigentlich weitermachen, weil ich habe ja einen sehr alten Art zum J Song auf die Playlist gemacht. Ich weiß nicht, es ist halt eben von dem 10 Jahre alten Album Monty. Hm. Ich der weiß Pudding. Gar nicht.
Hä? Der Pudding.
Der nicht Monte.
Nein. Okay, wow.
Das war sein Hund, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, und ich habe es irgendwie bei ihm mitbekommen, dass es jetzt 10 Jahre ist. Und ich habe gedacht, ey, ich müsste mir nochmal anhören. Habe es mir dann auch nochmal komplett gegeben. Habe ich mir aufgefallen, ey, das hat mich direkt in so eine Stimmung gefahren, weil ich habe mich dran erinnert, ich habe das damals wirklich super oft gehört. Und ich muss auch jetzt, wo ich es nochmal höre, einfach sagen, ey, das ist einfach so für mich eigentlich auch richtig gut gealtert. Das ist in gewisser Art und Weise, sei das, es gibt so ein, zwei schwierige Lines vielleicht auch, sagen wir es mal so, die man heute nicht mehr macht, die ja live auch schon vor 8 Jahren anders gemacht hätte oder anders performt hat. Aber es nimmt mich in eine ganz bestimmte Stimmung mit so ein bisschen, wo will ich in meinem Leben hin und zwischen, ja, aber jetzt erstmal eine Runde FIFA, auch egal. Und es ist so ein Sound gemacht, den ich auch, damals für die Zeit hatte ich das auch noch nie gehört. Ist auch so ein bisschen, teilweise so ein bisschen in so eine, ich sag mal so Dubstep-artigere Beats, das damals irgendwie auch heiß war. Aber das hört sich irgendwie total negativ an, aber eigentlich finde ich das auch heute immer noch komplett hörbar. Ich wollte euch mal fragen, hattet ihr das damals gehört, viel gehört oder war euch das irgendwie nicht bekannt oder nicht größer bekannt?
Ich habe mir das heute angehört, weil ich darüber unterrichtet wurde, dass es Thema sein wird. Ich habe es davor in meinem Leben noch kein einziges Mal angehört. Ich weiß nicht mal, ob ich so einzelne Songs davon überhaupt schon mal vorher angehört habe. Das ist ein großes Versäumnis, aber Arzt J war damals, wann kam das? Also 2011 raus, 11, 12, 13, auch so eine Hochphase. Da war ich viel auf Tumblr unterwegs und habe nur so Retro-Gott und Hiob und Dilemma und Sichtexot gehört. Und alles, was mit Casper zu tun hatte und von den Tumblr-Girls gefeiert wurde, habe ich auf den Tod gehasst. mittlerweile komme ich wesentlich besser mit der Musik von A.Z.J. klar, aber den Monty, das Album hatte ich nicht gehört. Ich habe es jetzt heute mir so angehört, habe mich jetzt auch nicht super krass drauf konzentriert. Ich fand es großen und ganzen eher ein anstrengendes Erlebnis, gerade wegen diesen Dubstep-Beats und diesen sehr starken Synthies, aber auch dadurch, weil es halt so 2011 DIY abgemischt ist.
Ja. Ja.
Also es gab gerade so diesen, den, was ist das, der zweite Track, glaube ich, Stadtkids.
Ja.
Wo ich dachte, wäre der krass gemischt, das wird so reinkloppen heute noch, weil das ja so auf dieses so ein bisschen Oldschool, diese Oldschool One-Shots im Beat sind und sich das ja auch so ausrichtet an Mr. Me Too von Clips, also von Pharrell produziert. Und gerade diese Beat-Elemente irgendwie heute wieder bei zum Beispiel auf der Tempo-EP von Funkförder Frank mit Lugatti und Nein viel eingesetzt wurden und da halt so ultra geil klingen, weil es halt krass gemischt und gemastert ist. Und dann bei Stadtkids dachte ich mir so, ey, das könnte so schön ballern, wenn es halt nicht so flach wäre.
Ach, ich finde, ich verstehe deinen Punkt und ich glaube, A2J würde es ähnlich sehen. Er hat sich, glaube ich, auch mal dazu geäußert, ne, genau was du gesagt hast, so ist es DIY-mäßig entstanden. Und ich glaube, er hat auch erzählt, dass da irgendwie so irgendwo im Splash auch angesprochen wurde, weil irgendwie so ein Song draus war und viele fanden es gut und dann hat er das irgendwie ganz schnell auch abgemischt und damit es irgendwie draußen war. Und er hat sich auch heute, er hätte auch eigentlich gerne nochmal anders, länger dann auch getüftelt und es anders gemacht. Aber ich finde halt auch immer gerade oft auch einfach so, das trifft natürlich meistens auf irgendwie Debüt-EPs, Debütalben zu, wenn die halt noch nicht so perfekt abgemischt sind und dann deswegen so eine ganz bestimmte Art von DIY-Attitüde, sage ich jetzt ganz einfach mal, einfach haben. Und das finde ich da auch irgendwie genau deswegen auch wiederum geil.
Klar, aber ich bin halt nicht in diesen Vibe reingekommen, weil ich es jetzt erst
zehn
Jahre nach Debüt das erste Mal gehört habe.
Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber es kann natürlich bei mir auch einfach gefühlt auch jetzt nochmal so eine, ja, wie sagt man, eine romantische Stimmung einfach sein, weil ich denke, ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gehört und wie gesagt, damals sehr oft gehört und da macht das ja was mit einem. Sowas zu sagen.
Macht was im Kopf mit dir, wenn du zu viel Rap hörst. Dann kriegst du blöd, deine Gehirnzellen sterben ab.
Ja, umso spannender auch nochmal zu sehen, dass A2J jetzt nach 10 Jahren, also nach dem Jubiläum jetzt, das ganze Ding nochmal auf Vinyl rausgebracht hat, aber auch wirklich dann nur sehr in limitierter Stückzahl. Ich glaube, die Leute konnten das jetzt bestellen und auch nur so viele, wie bestellt wurden, sind produziert worden. Ja. Wahrscheinlich, ja, genau aus diesem Grund.
Ja, dann können sie sich auf die Vinylplatte in einem halben Jahr freuen, komplett geil.
Ich habe überlegt, ob ich sie bestelle, aber ich habe ja schon die CD und die kommt in 10 Jahren nochmal, das wird geil.
Die kommt auf keinen Fall in 10 Jahren nochmal.
Ich weiß, dass die nicht, ich glaube, die kommt nie wieder. Ist egal. Ich weiß nicht, ey. Hattest du das damals gehört, Tom, oder war das an dir vorbeigegangen? Das würde ich gerne auch wissen.
Doch, tatsächlich. Ich hatte das schon gehört. Und ich hatte auch damals schon sehr das Gefühl, dass er halt was ziemlich Eigenes damit erschaffen hat. Ist aber nicht so krass hängen geblieben. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, an welchen ich mich erinnert habe, war dieser Hausfrau-Kind oder so.
Ja.
Auch alles so zusammengeschrieben. Ich weiß noch, dass ich da einfach auch die ganze Struktur des Songs cool fand damals schon. Ja, aber nicht so, glaube ich, so intensiv gehört wie du und dass es heute bei mir sowas auslösen würde. Ja.
Ist auch total müßig. Ich glaube, ich habe ihn auch nur gegettet, weil irgendwie Rockstar was mit ihm gemacht hat. Und ich denke mir, what the fuck, wer kennt denn heute noch Rockstar? Macht der überhaupt noch Musik? Oder macht der nur noch lustige Podcasts?
Hat doch auch damals vorrangig Podcasts gemacht, oder?
Damals gab es Podcast noch nicht so richtig.
Aber das war ja einer der ersten in Deutschland, die überhaupt damit reingestartet sind. Ne?
Das auf jeden Fall, ja, klar. Ja. Ja. Der ist halt auch so, ne, der hat das Nerd-Thema aufgegriffen und macht dann, glaube ich, auch so 8-stündige Podcasts über irgendwelche Star Wars-Spin-Offs oder was weiß ich, keine Ahnung, hat man nie was angehört. egal, aber das war damals auf jeden Fall auch, was mir auch in dem Zusammenhang nochmal aufgefallen ist. Es gab so einen kurzfristigen Hype, wo das Stichwort die neue Reimgeneration, ich weiß nicht, ob euch das da
geht schon hin. Ja, wie gesagt, das war genau der Scheiß, den ich gehasst habe mit so 14 auf Tumblr.
Aber ich glaube, von denen sind auch alle nix geworden, außer ihm halt. Rockstar halt irgendwo was anderes. Aber
War das nicht Crow auch und
Casper? Nix draus geworden.
Das war so 2012, also da waren Casper und Crow waren auch quasi mehr oder minder schon.
Weil es gab dann ja diese Crockstar zum J-Tour auch.
Ja, die gab es tatsächlich in dem Zusammenhang, ja, da war ich sogar.
2010, 11 war ja auch die Crow-Zeit.
Ja, eben, aber ich glaube, die neue Reimgeneration, naja, ich weiß auch nicht mehr. Ach, wenn da keiner mehr was dazu weiß, ist auch egal. Also,
jo, kann irgendwer Falk Schacht anrufen.
Ja, aber das, genau, und da gab es nämlich das legendäre Falk Schacht-Interview, wo Falk Schacht Haftbefehl Songs von der neuen Reimgeneration vorspielt. Und aus irgendwelchen Gründen hatte Falk Schachter auch Audio 88 mit reingepackt und hat dann halt Haftbefehl so einen Audio 88 Song vorgespielt, so einen richtig klassischen Audio 88, wo nicht gereimt wurde. Und Haftbefehl hat nur gelacht und hat's einfach ausgemacht.
Ja.
Und ich weiß jemand, und das Video ist Mixery World Deluxe damals gewesen, das gibt's nicht mehr. Und ich will das aber noch mal sehen, weil das so ein schöner Moment war. Irgendjemand muss es doch noch haben. Das wäre fantastisch.
Ich habe dieses Video auch noch nie gesehen. Ich kenne das aber auch, diese Erzählung.
Ja, das ist kann jemand Falk mal schreiben, der gibt das bestimmt nicht raus oder ach, ich weiß jetzt nicht.
Wer kümmert sich um die Mixery Raw Deluxe Archive? Das ist die Frage. Und die zweite Frage, kann das Hip-Hop-Archiv aus Twitter aushelfen? Maybe.
Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sogar schon mal in irgendeinem Wahn tatsächlich dem Hip-Hop-Archiv geschrieben habe und dann nie eine Antwort drauf bekommen habe oder ob ich mir nur gedacht habe, ich könnte es mal machen und manchmal verschwimmt es dann so und man weiß nicht mehr so ganz genau und dann ist es auch okay.
Ja,
ist ja.
Aber wäre tatsächlich eine geile Aufgabe zum Nachhaken. Vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal und wir können das auflösen. Könnte man auf jeden Fall ein paar Pfaffs auf Twitter mit abstauben. Alleine dafür lohnt sich der Aufwand, würde ich meinen.
Boah. Dafür tun wir es doch.
Und für Hip-Hop.
Für Hip-Hop, Ruhm und Ehre. Auf Twitter abstauben.
Meine Monatsmiete beträgt 600 Pfaffs. Jawohl.
Okay, perfekt. Jo. Folgentitel ist schon mal geklärt.
Ey, yo, aber wollen wir noch ein paar Songs einfach im Schnelldurchlauf durchgehen? Erster, der mir in den Sinn kommt, Fafo von Zach Fox.
Banger halt einfach.
Ja, absolut, so ein geisteskranker Hit. Und das war so ein richtiges Phänomen. Ich war halt, wie gesagt, letztes Wochenende unterwegs und ich glaube, der ist am Freitag rausgekommen. Ich habe es halt quasi geschafft, mich jobmäßig ein bisschen mit Deutschrap-Releases auseinanderzusetzen. Aber danach war ich erstmal im Off-Modus. Und halt ab und zu am Tag habe ich mal bei Twitter oder bei Instagram reingeguckt und die ganze Zeit kam mir dieser Song von irgendwem in den Feed gespielt, egal auf welche Art und Weise, Insta-Story, Tweet, irgendwas.
Die Hälfte dieser Menschen kam wahrscheinlich von Yannick von Diffus, der den also nur noch auf Dauerschleife hört seit Freitag.
Oh, okay, wow, also den Grind habe ich ein bisschen verpasst natürlich, ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall habe ich ihn dann einfach vorsichtsmäßig schon mal in die Playlist gepackt, bin dann irgendwann Sonntag zurückgekommen und habe ihn dann zum ersten Mal gehört und habe mich wahnsinnig gefreut. So, Zach Fox hat auch noch nicht so krass viele Sachen draußen und ich bin irgendwann mal über ihn gestolpert, weil er mit Kenny Beats zusammen was gemacht hat. Und es waren halt immer...
Jesus is the one, I got depression, meinst du?
Yes, allein dieser Songtitel schon, also das fasst auch ungefähr zusammen, was er halt rappt, das ist halt... Ja, es ist funny und auch hart und depressing.
Real Bass.
Yes. Und vor allem waren die Songs, die ich davor kannte, gerade was so mit Kenny Beats irgendwie entstanden ist, die waren halt wirklich manchmal auf sehr wenige Elemente runtergebrochen und es war wichtiger, dass der Bass ein bisschen Nachhall hat, als dass es halt so ein straight produzierter Beat ist, der die ganze Zeit läuft. So, die Bars waren funny und das Arrangement vom Beat war es auch. Und dafür ist der neue Song auf jeden Fall deutlich nicer geworden, hat einen typischen Südstaaten-Aufbau und das zieht sich so durch und hat so einen chilligen Vibe und dann noch seine Basis. Ist besser geworden, als ich gedacht hätte. Ich dachte, da kommt einfach der nächste funny Song, aber der hat tatsächlich mehr zu bieten.
Ja, und sie haben das irgendwie beiderseits auf so ein, einfach auf ein höheres Level gehoben und es ist immer noch mega funny, aber es gibt auch so einfach keinen Grund, wieso der so krass slappt. So, es ist der Catch halt einen sofort, obwohl das jetzt auch nicht so der komplizierteste Song ist oder so. Und Zach Fox, ich glaube, das erste Mal, dass ich überhaupt was Rap-mäßiges von dem gehört habe, gesehen habe, war dieses so ein Weiß-Vlog, wo er sich als so neuer Soundcloud-Rapper verkleidet und so Leute auf der Straße anspricht und sich so, und die, wie nennt er sich da? Ich weiß nicht mehr. Er gibt sich auch so einen komplett bescheuerten Künstlernamen und fragt halt die ganze Zeit, da war so Festival, irgendwie sowas wie South by Southwest oder irgendwie sowas. Und dann spricht er da den ganzen Tag Leute auf der Straße an, ob sie ihn schon kennen. Er, der krasse neue Trap-Rapper. Und dann tritt er da auf und sein Song heißt I Got a Seizure. Und es läuft nur so ein Trap-Beat und er rappt halt nur, I got a seizure, I got a seizure. Und dann bricht er halt irgendwann auf der Bühne zusammen und das ist so das ganze Ding.
So Performance-Kunst.
Das ist so eine Weiß-Reportage.
Geil.
Wow. Natürlich eine Reportage.
Auch das ist Rap-Journalismus.
Ja, How I Became a Fake Rapper at South by Southwest von Noisy.
Das können wir vielleicht mal in die Shownotes machen, so ein bisschen.
Sein Rappername ist Breast Milk Alabama.
Oh yeah. Legit. Sind Sonderzeichen drin im Namen oder einfach so?
Einfach so.
Ah, da hätte man noch ein bisschen.
Und er hat so eine orangene Sturmmaske auf und eine weiße komische Sonnenbrille und so eine gelbe Warnjacke mit Reflektoren.
Nein.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall. 8,5 Minuten geht das ganze Ding. Das einzige deutsche Äquivalent dazu, was wir in der Playlist haben, meiner Meinung nach, ist Testcenter von Rafiki PZK und Mias ZK. Ich weiß nicht, ob ihr euch den angehört habt.
Das ist das Äquivalent dazu. Okay.
Finde ich so inhaltlich und vom Vibe her schon so ein bisschen.
Okay.
Weil auch so ein bisschen Südstaaten-Vibe. Auch so ein bisschen catchy. Rafikis Hookline ist halt Real Rap. Shorty got the diapers, aber keine Pampers. Und Mias ZK rappt im ersten Part eine Line, die ungefähr ist: Ihr seid New Schooler, ihr seid Old Schooler, ich bin School Shooter. Oder umgekehrt, aber so. Ja, macht einfach auch Spaß.
Geil, sehr gute Ansage.
Fand ich auch safe funny und habe mich auch irgendwie dran erinnert, dass das erste Mal, dass ich dich bei der Arbeit so mehr oder weniger miterlebt habe, war, als du für die Juice die Text- und Fotoreportage über das aufkommende Rhein-Main-Gebiet gemacht hast. Das war ein Artikel, der super gut lief. Da hast du, glaube ich, 5, 6 oder 7 Newcomer oder
ich
halt.
Ich habe 7 Interviews an einem Tag gemacht.
Ja, und Fotos dazu halt noch. Ja. Also alles komplett abgeliefert.
Februar 2020 auch das einzige Festival quasi, was 2020 stattfinden konnte. So ziemlich. Also war ein Tagesfestival in Mainz, aber.
Stimmt.
Ja.
Ja, und da waren auf jeden Fall Rafiki und wahrscheinlich Tuba waren wahrscheinlich auch als Crew mit dabei. Die Zelle wahrscheinlich noch.
Die Zelle, ja genau, PZK ist Rafiki, Tuba die Zelle.
Ja.
Vino, der auch für so Cosmo Gang produziert, Producer, und Jake Pot natürlich, den wir auch nochmal in dieser Playlist haben.
Ja. Das war auf jeden Fall damals, also der Artikel lief erstens relativ gut und es war, keine Ahnung, erstens super geil, dieses Gebiet aufgezeigt zu kriegen. Ich kannte nicht so viele von denen davor. Ein paar, ich glaube, von PZK hatten auf jeden Fall schon ein paar Leute auch mal eine Juice-Premiere gehabt. Das hat sich halt auch so ein bisschen fortgesetzt. Du hast ja auch die Leute von SDSK mit porträtiert, wo zum Beispiel Ive dabei ist oder Ocelot und Popadiklo. Und die sind halt auch mittlerweile immerhin auf dem
Stammgäste
schön vertreten auf jeden Fall. Es macht mir immer riesig Spaß, die Premieren von denen zu hosten und die Videos, die machen, weil die Musik halt auch geil klingt. Und es ist safe auch mit dadurch entstanden, dass erstmal so ein Verhältnis zusammengekommen ist, dass du diesen geilen Artikel damals gemacht hast als freier Autor.
Ja, das war auch ein Artikel, der mir in der Produktion quasi sehr viel Spaß gemacht hat und auch noch langfristig. Also ich habe an diesem Tag auf jeden Fall viele Freundschaften und Kontakte geknüpft, die bis heute anhalten.
Stark. Alles ist verbunden.
Damit kommen wir vielleicht auch jetzt endlich zu Jake Pot und Tizzy, zwei meiner besten Freunde, die ich deswegen in diese Playlist pushe und die ich nur wegen diesem Tag überhaupt kennengelernt habe, an dem ich die 7 Interviews für Juice geführt habe.
Yep.
Vierte Wand Freestyle.
Sehr cool. Also ich hatte es durch die Twitter-Bubble sowieso auch schon mitbekommen und Jake Pot auch schon. Er hatte mit Gianni Suave so ein paar Sachen zusammen gemacht.
Genau, ja.
Und in der Kombination hat mir das richtig gut gefallen. Alleine schon das Intro, wie Jake Pot quasi Tizzy so erklärt, wie er...
Das ist tatsächlich Odd John.
Ach so. Okay, gut. Ich lerne heute wieder sehr viel. genau, aber auch Tizzy, wie er da so drüber geht, fand ich war... beeindruckend. Richtig nice, weil es trotzdem ja eigentlich sehr ein sehr chilliger Beat eigentlich ist, sehr weibig und er trotzdem aber sehr straight darüber geht und auch mit komplexeren Reimketten, was mich ja auch immer noch mal auf eine andere Art und Weise ansprechen kann. Sehr gut. Kannst du uns noch mehr dazu erzählen, wenn das so gute Freunde auch von dir sind? Wie kam der Kontakt zustande?
Twitter. Also alle von Twitter eigentlich. Dieses Sample hat mich komplett wahnsinnig gemacht, weil ich überzeugt bin, das schon vorher gehört zu haben. Mhm. Aber ich habe Jake auch mal so einen Ordner, so einen Dropbox-Ordner mit so 150 Samples geschickt und ich glaube, es war nicht da drin. Aber er weiß auch nicht mehr, wo er es her hat und glaubt, er hat es irgendwo von YouTube gezogen. Und es macht mich wahnsinnig, dass ich es nicht rausfinde.
Auch das sind gute Aufgabe zum kryptischen Rätseln. Ähnlich wie das verschollene Alchemist-Album, auf das er neulich im Interview zu sprechen gekommen ist. Es sind diese verschwundenen Dinge und du findest halt nicht mehr heraus, wo es ursprünglich herkam oder in dem Fall, wo es rumliegt.
Ja.
Heute werden keine Platten mehr gedigt, heute muss man in den unendlichen Weiten des Internets graben.
Das ist Fakt. Also es ist ja auch viel ergiebiger, als Platten zu diggen. Also viel mehr weirde Sounds sind ja mittlerweile im Internet veröffentlicht, als jemals auf Platte gepresst wurden,
würde ich behaupten. Ja, locker, klar.
Natürlich. Also ich meine, das ist halt auch einfach ein Hindernis, deine Musik rauszubringen, vor allem eine finanzielle Hürde, einfach irgendwas auf eine Platte pressen zu lassen. Und also das Internet bietet ja einfach diesen Zugang, alles rauszuschießen, was geht. Macht halt.
Genau, und das muss ja nicht mal Musik sein.
Ja, safe.
Also wie irgendwie JPEG Mafia, der nur so ASMR-Sounds gesampelt hat für einen ganzen Track.
Ja. Gott. Ja. Oder ich muss gleich wieder an Meow the Jules denken.
Genau, ja.
Oder das. Aber die gibt's als Platte.
Auch wieder richtig.
Aber das Miauen ja nicht. Darum geht's ja.
Stimmt.
Ich würde noch gerne auf was anderes zu sprechen kommen, und zwar Torben.
Yes.
Du hast jetzt mal eine wunderbare neue Kategorie angefangen, die Sprachschleife, und du hattest auch diesmal was für uns vorbereitet. Ist das richtig?
Genau. Lass uns doch nochmal, wenn ihr Bock habt, eine kleine Runde rätseln. Und zwar in unserer neuen Kategorie Sprachschleifen. Ich erkläre ganz kurz, damit du auch im Bilde bist, Till, einen Text, den ihr hoffentlich ursprünglich alle drei kennt, habe ich durch den Google Translator durchgejagt und zwar durch verschiedene Sprachschleifen. Und es ist etwas Wahnsinniges dabei rausgekommen. Und ich lese erstmal den ersten halben Part vor und dann gucken wir mal, ob ihr vielleicht schon eine Idee habt. Im Schatten geben Sie Amst für die Satellitensuche ein. Drucken Sie eine Karte. Es ist wie ein Touchscreen. Aber zuerst an der Tankstelle anhalten. Ich brauche Kaffee, Papier und Zigaretten. Die zweite Staffel.
Oh, es ist Chelo und Abdi, ein Song.
Warte.
Hey, May.
La Scambia, Jenny, Shiro. Drücken Sie die Luft, diesmal X8. Als ich weg war, tränkte mich Pychus.
Ist das IBB?
Nein. Auch sehr dicker Song. Ich lese euch einfach mal die Hook vor. Vielleicht kommt ihr dann drauf, aber ich bin schon beeindruckt, dass ihr das schon so weit einschränken konntet.
Das ist zu fetzenhaft und du hast San Siro gesagt, oder? Nee, Chiro hast du gesagt.
Ja, okay. Es geht auf jeden Fall um italienischen Fußball und dann weiß man,
es ist Chiro. Ich glaube, es ist Mietwagen-Tune 2, aber...
Ja. Hätte ich auch gesagt.
Stark, Leute. Also wirklich, ich muss es einfach noch schwieriger für euch machen. Ich lese euch trotzdem noch mal kurz die Hook vor. Autovermietung an Bord. Es wird empfohlen, das Café jetzt zu besuchen. Mailand, Einkaufsbummel, Nesta Pirlo. Entspannen Sie sich in einem Celta Vigo Hemd.
Das bin Real Rap, ich.
Ja. Und es ist halt so absurd. Beim Abdi-Part ist aus einer Line rausgekommen, ein professioneller Friseur trägt traditionelle Schuhe. Also was da auch für Lines halt rauskommen.
Was war denn die Ausgangsline dafür war?
Und zwar, war das Berber with Attitude in zerfetzten Classic Shoes.
Königlich.
Wirklich, ist schon halt absurd. Und bei dem Cello-Part am Anfang, diese Line, als ich weg war, tränkte mich Pychus, was sich ja irgendwie fast schon wie so eine griechische Tragödie oder sowas anhört, ja, ist halt im ja. Originalen, Pikas spritzen ab, wenn ich einen Drift mache.
Hä? Pychose.
Absolut absurd. Und es waren halt 5, 6 Sprachschleifen. Ich glaube, ich habe langsam so rausgefunden, welche Schleife man auch nehmen muss, damit es dann noch mal ein bisschen abstrakter wird. Aber
was ist dein Geheimtipp, Mané?
Ja, also gerade so das traditionelle Chinesisch macht, glaube ich, einiges.
Ja,
ich glaube,
jeder weiß.
Da kann man so ein bisschen was rausziehen. Ja, aber auch einfach die Kombination ist es dann irgendwann. Und es ist halt auch wirklich spannend, wenn du es in anderer Reihenfolge machst, kommen auch wieder andere Sachen mit raus. Aber ich sehe, ich muss vom Schwierigkeitsgrad her noch weiter anziehen, weil ihr einfach zu gut seid und auch zu kleine Hinweise schon gut lesen und deuten könnt.
Ja, aber es ist ja auch mal okay, wenn man auch mal einfach wirklich einfach mal was rät. Das fühlt man sich auch ganz gut.
Ja, so. wollte gerade sagen, gönn uns das Erfolgserlebnis auf jeden Fall.
Ja, weil es ist ja auch nicht zu leicht.
Das auch.
Ja. Ich habe tatsächlich aber auch mal reingehauen und hätte auch noch einen.
Stark. Okay, gib ihm.
Okay, hau raus.
Was halten Sie von Ihrem Beharren darauf, dass ich an der Beschwerde arbeite?
Bushido?
Verdammt. Nein. Die Bösen heben vor Schmerz die Füße hoch. Ich werde dich verlassen, bis du es nicht tust. Also, wenn ich meinen Job verliere. Kein Schlag wird den Hinterkopf eines anderen verletzen. Leider haben viele Kinder heute dafür keinen Vater, weil meine Mutter einen Job hat. Seien Sie nicht überrascht, wenn das auftaucht. Ich werde lächeln.
Ist ein Audio 88 und Yes, ein Song. Es könnte Schellen sein.
Bing.
Wow.
Legende.
Klar, manchmal helfen Schellen. Ja.
Ja. Aua. Denk törichter als du töricht. Sie werden wie die unter dem Aluminiumdach helfen und erinnern. Manchmal hilft es zu wissen. Mhm. Dann erinnere dich an mich. Manchmal hilft es zu wissen. Dein Wort, es hilft manchmal zu sehen. Dann erinnere dich an deine Worte. Manchmal hilft es zu wissen.
Certified
Hit. Ging auch wieder. Yeah. Nice. Das war die Sprachschleife.
Pow.
Wie sieht's aus? Wollen wir noch ein bisschen Sachen einfach als Honorable Mentions auf die Playlist droppen? Oder gibt's noch Wünsche, noch über Sachen länger zu sprechen?
Ich habe eine Sache, über die ich nur kurz sprechen will, aber die keine Honorable Mention ist. Und zwar ist es der Jay-Song Reis und Hirse, den ich reingetan habe in die Playlist.
Ja, gerne.
147, der muss auch nicht in die... Na gut. Erstmal weirdes OnlyFans-Cover, aber okay. Zweitens habe ich beim ersten Hören gedacht, endlich ist der Blueface-Flow von vor zwei Jahren in Deutschland angekommen. Und dann habe ich beim nochmal Hören gemerkt, das ist eigentlich eine Mischung aus Baby Keem und Simba, was er da abreißt. Und gerade dieses Baby Keem, so jede, dieses, was ich bei Baby Keem krass hab und bei Simba krass hab, das Gefühl, die rappen wie Twitter-Timeline vorlesen.
Ja.
Also so jede Bar könnte so ein vollendeter Tweet sein. Und das hatte ich da auch. Und es gibt ja sogar auf dem Song von Jace die Line, mein Bruder braucht einen Job, also schaue ich in die Anzeigen oder sowas. Natürlich diese Simba-Line referenziert mit, mein Bruder braucht Geld, also heb ich Geld ab.
Stimmt, ey, ist mir nicht aufgefallen, aber ja.
Aber ich glaube, es sind noch mehr Referenzen drin versteckt und ich glaube, es sind auch ein paar Baby Keem-Referenzen. Also dann, als ich nochmal gehört habe, dachte ich so, okay, das ist jetzt schon krass nah an diesem Baby Keem-Album und irgendwie wieder so manisch rappt und leicht offbeat rappt.
Ja. Dame, so tief bin ich noch gar nicht eingestiegen. Da gibt es wahrscheinlich noch einiges rauszuholen. Ich war alleine schon deshalb völlig zufriedengestellt, weil Jace halt einfach in Topform war und ich einfach super gut unterhalten wurde von den Punchlines und wie Vergleichen, die er raushaut. Ich glaube, August Bembel hat auch schon einen davon gepostet mit so Kandidat für Punchline des Jahres. Und ich glaube, ich habe einen Pisspot gewonnen, ich bin der Team-Captain. Du hast eine Woche nicht geduscht, du bist ein Meme-Admin.
Meme-Admin, ja.
Ja.
Ja, fand ich auch eine sehr gute Line.
Ich möchte, dass mehr Rapper über Pisspot rappen. Ich ahne das. Das ist mein
Ich will, dass mehr Meme-Admins gedisst werden auf Rap-Tracks.
Auch wichtig.
Finde ich nicht wichtig. Ich finde, Meme-Admins machen wichtige Arbeit in dieser Gesellschaft.
Systemrelevant.
Ja, finde ich schon.
Ey, aber Leo, für dich Punchline des Jahres von einem ganz anderen Song noch, oder?
Ja.
Komm mal raus.
Okay. Aha. Ja, ich fand Bau mir einen Schrank von den toten Crackhorn im Kofferraum zusammen mit Happy Pilgrim und Blond. Da waren einige sehr, sehr starke Lines drauf. So ein bisschen so eine klassische Umdrehung mit Männlichkeitsbildern, Frauenbildern und bla. Hat man schon öfter mal gehört, aber die Lines darauf waren einfach unfassbar stark. Einer hat mich natürlich besonders gehuckt aus ganz persönlichen Gründen, aber du hältst die Fresse, wenn ich Springreiten gucke.
Die fand ich auch gut,
ja. Für mich sehr wichtig. Aber eigentlich noch wichtiger, richtiger wäre es eigentlich nicht Springreiten, sondern natürlich Dressurreiten, weil das ist die eigentlich geile King-Disziplin.
Mansplainst du das gerade, den toten Crackhorn im Kofferraum?
Nochmal?
Oh.
Ob du das gerade den Crackhorn mansplainst, dass das ja eigentlich die bessere Sportart wäre.
Ja, stehe ich dazu.
Und sie hören es sich an. Weil sie wissen, dass du dich danach besser fühlst, Leo.
Ja, nee, aber ja. Nee, stehe ich dazu. Ist die bessere Sportart, würde ich jedem so auf der Straße erzählen. Ist sogar Real Rap diesen Samstag, also letzten Samstag, ist es auch passiert, dass ich auf der Straße Leuten erzählt habe, dass Dressurreiten komplett geil ist. War übrigens auch eine Situation es waren auch drei Mädels, die mich erst nach dem Sternzeichen gefragt haben und nachher haben sie mir einen Rap-Track von ihnen gezeigt, der unveröffentlicht war und der war tatsächlich ziemlich geil. Ich hoffe, die werden irgendwann Musik machen, weil das war nice. Grüße an dieser Stelle.
Hatten die schon einen Namen und konnten dir sagen, ob sie es rausbringen?
Ja, sie wollen das rausbringen, aber sie hatten nur Namen von ihren, also sind halt zwei Mädels und die haben jetzt noch keinen Rapper-Duo-Namen und auch noch, also waren sich auch noch in ihren eigenen Rapper-Namen noch nicht sicher, also wirklich noch sehr, sehr weit vorne. Aber der Sound war komplett geil und so geil. Weil normalerweise, muss man ja auch mal sagen, wenn man neue Sachen gezeigt wird, gerade irgendwo auf der Straße, dann ist es meistens eher nicht so gut. Aber das war wirklich super.
Ey, wenn du es noch früher entdecken willst, musst du es selber machen, Leo. Das ist schon stark.
Ja.
Das ist auf den Screets unterwegs, um die Underground-Geheimtipps zu finden.
Ja, ja, ja.
Da hattest du ja einen ähnlichen Moment wie ich mit Lean Van Damme.
Ja, wirklich. Aber bei dir kann man es wirklich schon hören irgendwo. Immerhin. Nee. Und nochmal zurück zu dem toten Crackhorn im Kofferraum-Song. Auch der ganze Blond-Part mit "Er schenkt mir Blumen einfach so, ist nicht mal fremdgegangen, so ein Idiot." Finde ich auch fantastisch. Es ist ein Fest. Ja, ab auf die Playlist. Ich freue mich auf weitere Musik mit solchen Punchlines. Ich mache nur zwei Songs drauf. Ich habe mal wieder UK-Playlist gehört und habe einen Kracher-Song drauf gemacht von Russ Millions, Big Shark. Den fand ich komplett geil. Den mache ich in unsere Playlist drauf. Und einen Song von Nobody's Face und Josie Miller. Josie Miller, die ja auch schon seit längerem auch tatsächlich auch selber Musik macht und produziert, wo sie davor eigentlich eher als DJ unterwegs war. Und ist auch ein Song, den gibt's schon lange und den habe ich auch schon sehr oft gehört, aber noch nie hier genannt und auf die Playlist gemacht, was ich jetzt tun will. Der heißt Les Couleurs und ist ein absoluter Kracher. Instrumental, aber Kracher. Vielleicht auch genau deswegen Kracher.
Ja, das war by the way. Dieses Nobody's Face Album, das zweite Beats beim Drehen, das müsste doch mal rauskommen irgendwann. Ich glaube, die kommen alle schon von dieser Reihe und ich dachte, da müsste bald mal was droppen. Vielleicht passiert das.
Ja, ja, demnächst. Das kommt genauso wie das OG Kimo Album. Das kommt auch irgendwann, ne?
Ja.
Aber dazu jetzt nicht mehr. Was habt ihr noch?
Ich habe noch von Vicky einen Song draufgehauen. Der ist auch so New York Bubble. Ja, und kriegt dafür auch schon einen Daumen hoch. Der hat ein Album rausgehauen. Es trägt den Titel Half God. Und keine Ahnung, geht auf jeden Fall vom musikalischen Stil in so eine Alchemist-Ecke, wenn man sich die Beats unbedingt vorstellen möchte. Alles insgesamt ein sehr entspannter Vibe bei ihm. Im Endeffekt hat er ein super Ding hingekriegt, aus so sein Leben und die Chillung in New York zu erzählen, mit den persönlichen Struggles zu verbinden, noch so ein paar Herkunft zu den Identitätsfragen drumherum zu klären, aber alles wirklich in sehr entspannten Stil und ja, im Endeffekt schon auf entspannt. Ist ja ein sehr schön und organisch instrumentiertes Album geworden. Ja.
Ich finde es sogar ganz krass, dass Wiki jetzt mittlerweile auch voll in dieser so Lo-Fi-Boom-Bappigen Richtung, das klingt so despektierlich, aber was ja irgendwie, ja. Also in dieser, gerade dieser Bubble, die ja auch alle am letzten Earl Sweatshirt-Album mitgearbeitet haben, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, dass er da so angekommen ist, weil er ja irgendwie auch schon so lang auf der Bildfläche ist. Also ich glaube, 2014 habe ich das erste Mal was von Wiki gehört, damals noch mit seiner Gruppe Rad King. Und das war, der Producer von denen hat auch so krass verschrobene Elektroproduktionen dann gemacht. Oder ja, also ist auf jeden Fall in elektronischere Richtung dann gegangen, auch mit seinen EPs danach, wo Wiki immer wieder gefeatured war. Und der jetzt quasi aber voll in so einem organischen Sound aufgeht. Und das macht mir irgendwie auch super viel Spaß.
Ja, safe.
Und alles trotzdem diese Rotzigkeit hat.
Ja, dazu muss man auch sagen, ich bin irgendwie auch dieses Mal über seine Videos eingestiegen, dass ich vom neuen Release mitbekommen habe, dass es kommt. Und auch diese Rotzigkeit, wie er läuft halt, muss man wissen, mit so einer wirklich relativ großen Zahnlücke einfach in der oberen Zahnleiste rum. Und ja, das sieht halt auch rotzig aus und es klingt rotzig und es wirkt aber auch so alles so super sympathisch insgesamt und wie halt einfach nur ein ultra netter Dude. Manchmal überzeugt mich halt auch so eine Zusammenbindung noch irgendwie.
US-amerikanischer Mako.
Ja. Yes. Genau, und ansonsten musst du nicht auf die Playlist tun, wenn du nicht ahnst, Leo. Ansonsten kann ich noch Tokat von Adden empfehlen. Drill auf Deutsch. Endlich anhörbaren Drill auf Deutsch.
Nix mit Gender. Jetzt ist Addenda. Oh.
Ja, es ist nicht die stärkste Line, aber ja, ich ahn's trotzdem. Okay, habt ihr noch Sachen für die Honorable Mentions List?
Durch.
Ich hab noch, ich habe ja noch drei Songs hier drin, ne? Ich überlege gerade. Persil ist schon vor über 2 Wochen rausgekommen, also vor 2 Wochen quasi an dem Freitag. Von Neroman, der unter neuem Namen neue Musik rausbringt, mehr in A&B-Richtung geht. Und das habt ihr in der letzten Folge nicht besprochen, deswegen habe ich das jetzt mit reingetan noch. Und das ist meine Honorable Mention, weil das ein sehr guter Song ist, den ich sehr gerne mag und ich das dazugehörige Album, das am 15. Oktober erscheint, schon ungefähr 200 Mal gehört habe im letzten halben Jahr. und das sollte man sich auf jeden Fall reinziehen, anschauen, auch die Videos, weil ich finde, dieses ganze Projekt hat so krass viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Das ist wirklich Peak of deutscher R&B.
Ja, richtig nice. Ich habe vorhin ins Album reingehört, ich habe es davor noch nicht geschafft, mal die Vorabversion mir zu gönnen. Und auch, ich habe mir schon gedacht, dass ich es wahrscheinlich sehr nice finde. Ich war eigentlich allein schon, als ich den Pressetext gesehen habe mit dem Album, was eben im Stream kam, dass halt deutscher R&B ohne Cringe, das ist so ungefähr das Motto des Pressetextes, gemacht wird. Und dann halt eben von ihm dachte ich, okay, das kann vielleicht echt was werden. Und ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich habe aber auch schon mit Talky Talk, der Persil produziert hat, drüber geredet. Und der war sich eben auch der Meinung und geht wahrscheinlich voll mit dem mit, dass das wahrscheinlich voll das Projekt wird, was eben nicht die Aufmerksamkeit kriegt, die es eigentlich verdient, gerade weil er auch noch seinen Namen gewechselt hat und weil deutsche R&B halt so eine Nische ist und bis die Leute da durchsteigen, das irgendwie zu erkennen und zu wertschätzen, das wahrscheinlich schon längst wieder verschwunden ist. Aber daher, ja, sollten wir wahrscheinlich auch einfach drüber reden, wenn das Album rauskommt, was, glaube ich, dann, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, schon der Fall sein sollte.
Müsst ihr, ihr seid dazu gezwungen.
Jetzt auf jeden Fall.
Finde ich okay.
Ich verpflichte mich sehr gerne dazu.
Gut.
Alrighty. Till, ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Es war eine große Ehre, dich im Podcast zu haben mit deinem Nerdgetalke.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, vorbeigekommen zu sein.